Radio Sai, Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Sendung. Heute haben wir uns mit Philipp von Dietlein getroffen und Philipp wird Ihnen seine Geschichte mit Sai Baba erzählen. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen. Lieber Philipp, danke für deine Zeit. Auch dir meine gewohnte Eingangsfrage, weil ich finde es immer so spannend, wie Swami jeden Einzelnen von uns zu sich geholt hat. Und auch das Feedback unserer Hörerinnen und Hörer zeigt, dass auch sie daran immer wieder ihre Freude haben. Also, wie gesagt, meine gewohnte Eingangsfrage, wann hast du zum ersten Mal von Sai Baba gehört?
Den Namen Sai Baba habe ich das erste Mal gehört auf einem interessanterweise Feng Shui-Seminar. Das muss so 1992 gewesen sein. Ich hatte keine Ahnung, wer das war und ich hatte auch kein Bild vor Augen, also wie Sai Baba aussieht.
Von wem hast du gehört? Also von dem Lehrer, der Feng Shui unterrichtet hat?
Ja, von dem Lehrer, der Feng Shui gemacht hat, das war ein Chinese. Und der sagte irgendwie, Sai Baba wäre so der höchste Meister, der größte, was auch immer, höchste Seele irgendwie auf der Erde. Was ich schon mal spannend fand, weil er war Chinese und Sai Baba irgendwie, das lebte in Indien. Das wusste ich damals aber noch nicht. Also ich hatte nur den Namen gehört und irgendwie so. Und dann habe ich Menschen auf dem Seminar kennengelernt, die auch schon da waren, auch mit Interviews und das volle Programm. Und die sagten auch, ja, und Sai Baba und ganz toll und so weiter. Und ungefähr zeitgleich, ich habe damals so eine schamanische Meditationstechnik praktiziert, da hast du so einen inneren Garten und arbeitest du mit Symbolen im Garten. Und da tauchte dann so eine Gestalt in Orange mit so einem Afro auf. Ich hatte keine Ahnung, wer das war, aber ich fand das total nett und wir haben nett gequatscht und irgendwie hat mir Informationen gegeben. Und damals war ich zu unerfahren zu fragen, wer bist du, was willst du? Und so hat das ungefähr 2 Jahre gedauert, dass mich einerseits der Name Sai Baba irgendwie angefixt hat, dass ich sagte, oh, das ist interessant, da ist irgendwas für mich. Und andererseits aber kein Bild hatte und dann mit dieser Figur in meiner Meditation gearbeitet habe. Und
wie alt warst du damals?
Zweite Hälfte 20. Also ich bin 97, dann mit 29 das erste Mal in Prashanti gewesen. Und dann hat das also eine Zeit lang gedauert. Ich war einmal dann bei den Bekannten zum Essen und sie war damals im öffentlichen Dienst. Also sie war eine sehr starke Baba-Devotine und war aber im öffentlichen Dienst und musste das also sehr sozusagen zurückhalten, weil sie Neider hatte und so weiter. Aber in ihrem Kaminzimmer hatte sie also ein lebensgroßes Bild von Baba und wir haben dann Tee getrunken und ich habe immer wieder auf dieses Bild geguckt und dann irgendwann ging sie telefonieren und er, also der Mann dazu, holte neuen Tee und dann hatte ich das Gefühl, dass dieses Bild zu mir spricht und sagt, wir sehen uns. Hatte mich ein bisschen geschockt, ich war auch offensichtlich ein bisschen blass. Weil als mein Kumpel dann wieder kam mit dem Tee, sagte er, was ist los, du bist so blass, geht's dir nicht gut? Ich sage, doch, das Foto hat mit mir gesprochen. Und er lachte nur und sagte, ja, das ist Sai Baba, das macht er ab und zu. Und da habe ich dann nach, also ich kann es nicht mehr genau sagen, aber anderthalb, zwei Jahren habe ich die Verbindung Name und Bild. Und habe ich gesagt, ach, das ist der Typ, der in meiner Meditation rumrennt. Der immer schon gesagt hat, komm nach Indien, aber ich wollte mit Indien nichts zu tun haben, weil ich dachte, irgendwie zu heiß und ich mochte das Essen nicht und dreckig und irgendwie so. Naja, und ein paar Jahre später war ich dann hier.
Und?
Ich fand's toll. Ich war irgendwie, also, es war, also wie gesagt, 97 war jetzt nicht mehr ganz so schlimm wie 67 oder so, wann so die ersten hier waren, aber es war halt, also, ne, Chat und alles und viele hatten mich halt gewarnt, so, ja, das wird irgendwie sehr spartanisch. Ich war nie bei der Bundeswehr, insofern, also ich camp auch nicht gerne. Und viele hatten mich vor dem Kulturschock gewarnt, wenn du nach Indien fährst und so weiter.
Das hätte ich jetzt nämlich gefragt, ja, wenn du denkst, Indien dreckig und so, steigst du aus dem Flugzeug und...
Naja, also es gab natürlich so eine Entwicklung. Also ich bin dann nicht irgendwie drei Tage, nachdem ich die Verbindung Bild und Name hatte, bin ich dann nicht ins Flugzeug. Das hatte dann auch eine Zeit lang nicht geklappt, weil meine Mutter irgendwie mit wollte und irgendwie war das also alles sehr schwierig und für sie war es offensichtlich nicht dran. Und 97 hat es dann geklappt und alle Leute haben gesagt, ja, mit Indien und vorsichtig und Malaria und was weiß ich, was für Horrorgeschichten die Leute dem erzählen. Und ich war einfach total relaxed und bin damals noch in Bombay aus dem Flieger, habe die Gerüche wahrgenommen und mein erster Gedanke war zu Hause. Also ich war zwei Wochen im Ashram, also wirklich so mit morgens um drei aufstehen und stundenlang anleihen. Und ich habe in zwei Wochen, die ich hier war, habe ich, also ich weiß nicht, 10 Mal in der ersten Reihe gesessen und irgendwie so. Also so sehr intensive Erfahrung, hat mich überhaupt nicht gestört hier irgendwie mit Chat und allem drum und dran. Wir hatten sogar eine Schlange im Chat und also... Überhaupt kein Problem. Den Kulturschock hatte ich, als ich wieder nach Deutschland kam. Das war für mich maßgeblich.
Oh, nun hast du das erste Mal Sai Baba gesehen. Du kanntest nur das Bild.
Naja, was ich erzählen sollte, ist, ich hatte dann auch Träume, wo er mich also nicht in der Meditation beraten hat, sondern tatsächlich mir im Traum erschienen ist, so wie er so quasi so aus dem Nichts auf einen zukommt und sagt so, go, ne, geh nach Indien. Und ich so, naja, und so. Und dann hatte ich einen Traum, da saß ich in weiß gekleidet, mit tausenden von anderen Menschen in weiß gekleidet in der Darshan-Halle und habe diesen orangenen Typen da irgendwie so zugebetet. Und da weiß ich noch, da bin ich so im Traum ein bisschen wach geworden und sagte, ja, spinnst du, fährst du zum Guru nach Indien? All solche westlichen, skeptischen Gedanken, die da kommen.
Da ist Gott.
Ja, genau, so, wie soll der Gott sein? Geht doch gar nicht. Und ne, ich hatte also als Jugendlicher hatte ich eine sehr intensive Verbindung zu Jesus und irgendwie dachte so, geht doch gar nicht. Und so, also er hat mich da schon so ein bisschen vorbereitet, dass ich dann so mit Erleuchtung, ich habe Philosophie studiert und mit Bewusstsein und irgendwie so. Und also ich wurde sozusagen offener. Und als ich dann hier war, war das genau so. Ich saß da in weiß gekleidet, mit tausenden von Menschen, auch in weiß gekleidet und habe da diesem Gottmenschen zugebetet. Das war spannend.
Der erste Eindruck?
Also der erste Eindruck war, ich war völlig überwältigt. Ich war sozusagen also die ersten Tage irgendwie so wie in Trance, irgendwie so mit der Kantine und dem Wetter und das Essen und dem Anleihen und dem Darshan. Ich war so ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange. Ich war in so einer Gruppe mit Deutschen, alles sehr Erfahrene. Der eine, glaube ich, unser Gruppenführer hatte irgendwie, ich weiß nicht, 17 Interviews irgendwie so oder war 17 Mal hier und hatte 9 Interviews, ist auch Wurst jedenfalls. Und der andere aus Düsseldorf, irgendein Arzt, ich habe seinen Namen vergessen, der hatte auch irgendwie 5 oder 6 Interviews und war schon x-mal hier. Also ich hatte sozusagen eine sehr kompetente Reiseleitung und musste dann also irgendwie das Gayatri innerhalb von einer halben Stunde lernen und dies und wurde hier rumgeschleppt mit Puja am Geburtshaus und alles. Und ich sagte, ja, wenn du hier bist, dann lässt sich drauf ein, ich habe alles mitgemacht. So, ne? Gehirn war irgendwie abgeschaltet und ich bin da einfach sozusagen. Und dann passierte, nicht am ersten Tag, aber vielleicht so am, weiß ich, zweiten, dritten, vierten Tag, saß ich in der ersten Reihe, fand das irgendwie normal, dass ich in der ersten Reihe sitze und alle Leute so, nein, das ist was ganz Besonderes. Und ich dachte, ja, wenn ich hier bin, dann. Und da habe ich Baba dann das erste Mal sozusagen also quasi aus nächster Nähe gesehen. Und zwar, er kam sozusagen den großen Zentralgang entlang und guckte immer schon so. Und dann kam er und dann sagte er irgendwie, alle Molle-Leute um mich herum haben gesagt, ja, du musst ihn fragen, bevor du ihm die Füße anfasst. Und ich dachte, wieso soll ich ihm die Füße anfassen? Wo bin ich denn hier? Und dann musst du ihn fragen nach dem Interview. Und ich sage, ich will doch gar kein Interview. Irgendwie so. Also alles das, was so im Kopf passiert, wenn man das erste Mal da ist. Und er guckte dann immer schon und grinste so ein bisschen. Und dann ging er so 2-3 Meter vor mir, ging er auf die andere Seite. Das heißt, war dann also auf dem großen Gang vielleicht so 4, 5, 6 Meter. Ich kann das schlecht abschätzen. Und hat da Vibhuti materialisiert. Und ich habe das quasi also aus sowas wie nächster Nähe gesehen und dachte schon so, oh, das ist ja interessant. Und dann kam er wieder auf uns zu und ich wurde schon so ein bisschen nervös und dachte, was mache ich jetzt, wenn er mich anspricht? Und aber dann drehte er sich so ein bisschen, guckte mich so aus den Augenwinkeln an und machte dann mit der Hand so aus der Vibhuti-Resten in seiner Hand, machte so ein kleines Kügelchen, schnipste so aus der Hüfte über, weiß ich, 3, 4, 5 Meter und hat mich genau zwischen den Augenbrauen getroffen. Mit diesem Winz, also physikalisch wahrscheinlich kurz vor unmöglich. Und ich hatte wirklich das Gefühl, so das Universum explodiert in meinem Kopf. Meine erste Reaktion war, was soll das denn? Und alle Leute um mich herum, ich war total ruhig, alle Leute um mich herum sind total ausgeflippt. Ich hatte plötzlich 3 Sevatals, die auf mir saßen, um mich zu beruhigen. Dann waren irgendwelche Leute um mich herum, die den ganzen Boden abgesucht haben nach diesem Vibhuti-Kügelchen. Und irgendwie dachte ich so, was geht denn hier ab? Das war eine etwas skurrile Situation. Aber ich bin also sehr schnell da reingekommen, so mit dem Angucken und so weiter. Also ich habe kein Interview gekriegt damals. Das ist eine andere Geschichte, kann ich gleich noch erzählen. Weil im Prinzip meine Gruppe eigentlich kein Interview haben wollte. Also die da waren, die haben halt gesagt, so viele Interviews und so. Also es ist immer schwer zu sagen, auf jeden Fall. Also es war irgendwie klar, dass wir als Gruppe kein Interview kriegen würden. Gut, erzähle ich die Geschichte jetzt. Und dann war das so, mein guter Freund, mit dem ich ja sozusagen alles zusammen gemacht habe, wir sind also morgens immer früh aufgestanden, Anleihen waren immer vorne und so weiter, und waren dann dementsprechend nach dem Darshan immer extrem müde. Und dann sind wir eigentlich nach dem Darshan irgendwie, also nichts mit Bhajan, sind wir zurück in den Chat und haben uns hingelegt. Und dann kam ein Tag, wir hatten dann die deutsche Gruppe gefragt, ob wir in die deutsche Gruppe können. Und ich glaube, es war so ein langer Schlanke, da war so der Gruppenführer und der sagt, ja, wir müssen erst drüber meditieren. Und da war ich schon genervt und dachte, Moment, ihr seid Deutsche, wir sind Deutsche, wir wollen zu euch in die Gruppe. Es heißt, je größer die Gruppe ist, desto besser. Und dann stellen die sich da so an und wollen uns nicht in die Gruppe aufnehmen. Das habe ich irgendwie nicht verstanden. Ich dachte, hier geht es um Einheit und Liebe und Miteinander und so. Naja, Jürgen und ich saßen dann jedenfalls, oder beziehungsweise lagen halbtot dann im Chat, Bhajans liefen. Und dann kamen 3 Sevadals rein und haben Jürgen quasi aus dem Bett gezogen. Er möchte doch bitte zu den Bhajans gehen. Er dürfte jetzt nicht schlafen, er müsste zu den Bhajans gehen. Und er hat sich gewehrt. Dann haben sie ihn also wirklich fast rausgeschleppt aus dem Raum. Ich lag daneben. Mich haben sie angeguckt, gesagt, sei Ram, und ich durfte liegen bleiben. Also so eine total skurrile Situation. Und kaum war Jürgen draußen, kam der Leiter der deutschen Gruppe und sagte, ja, wir haben einen Platz in der Gruppe. Und da dachte ich schon so, was ein Quatsch, wer sagt denn, dass da nur ein Platz ist in der Gruppe? Und sagte, nee, wir sind 2, mein Kumpel muss auch mit. Er sagt, nee, nur du. Und dann habe ich gesagt so, nee, also das ist mein Freund, ich bin loyal, also ich verlasse den jetzt nicht. Und dann bin ich nicht in die deutsche Gruppe gegangen. Die hat 2 Tage später ein Interview gekriegt. Das ist etwas, das hat mich lange beschäftigt. Gegen Ende war es dann so, also ich hatte eine sehr intensive innere Beziehung zu Baba, weil ich halt vorher auch schon meditiert hatte und mich da irgendwie so auf dieses Innere ganz gut einlassen konnte. Und 2 Tage vor meiner Abreise habe ich ihm dann so innerlich gesagt, ach, jetzt finde ich das aber doch schade, dass ich kein Interview habe. Und dann hat irgendwie meine innere Stimme oder er oder wie auch immer die Informationen dann vermittelt werden, dann einfach gesagt hat, du hattest 24 Stunden am Tag Interview. Und ich kannte damals diesen Spruch, Interview statt Interview, noch nicht. Weil zu seinen Lebzeiten, damals war es noch relativ gut möglich, Interviews zu kriegen. Alle wollten Interviews. Interview, Interview, Interview. Und es gab auch so eine Hackordnung. Ich habe also so die Deutschen in der Western-Kantine, die dann beim Essen irgendwie so, ich hatte schon 7 Interviews und du nur 5, das heißt, ich bin besser als du und all so ein Kram. Und ich habe immer nur gesagt so, meine Güte, das kann doch nicht euer Ernst sein, dass ihr irgendwie so. Aber naja, war halt so. Und ich habe nie ein Interview gekriegt.
system of many things, mountains, trees, flowers and bees, how I came to be, how I came to be. A part of the whole, you must return from where you came. Life is but lessons to learn so you can be free. Close your eyes, go inside, sigh will come. Your heart's door's waiting for him to pass through. I met him in a dream, love flooded to me. I asked him of many things, mountains, trees, flowers and bees, how I came to be, how I came to be. Part of the whole, you must return from where you came. Life is but lessons to learn so you can be free. Go inside, sigh will come. Your heart's door is waiting for him to pass through. A part of the whole, you must return from where you came. Life is but lessons to learn so you can be free. My son, free, free my daughter, free, 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 free.
Okay, das war die erste Reise. Das ist ja eine Weile her.
Genau. Dann war ich 98, war ich dann in Whitefield. Ich wollte eigentlich nicht, weil ich hatte mich beim Sport verletzt. Und dann sagte aber eine Bekannte von mir, die damals auch im Hamburger Zentrum aktiv war, ich sollte doch bitte mitkommen. Sie wollte mit einer Freundin fahren und zwei Frauen in Indien alleine, war damals halt nicht so ganz toll. Und sie hatte so den Eindruck, es wäre gut für mich, wenn ich mitkomme. Naja, da habe ich mich irgendwie breitschlagen lassen, bin mitgefahren, war auch sehr nett. Wir sind mit Air India geflogen und ich habe das beste Essen jemals in einem Flugzeug gegessen. Damals habe ich noch Fleisch gegessen, Lammcurry von Air India. Ich habe eine zweite Portion erbeten. Die Stewardess dachte erst, ich will sie veräppeln. Und als ich dann die dritte Portion kriegte, hatte ich plötzlich für den Rest des Fluges vier Stewardessen, die permanent um mich rumschlawinert sind. Die haben mich mit Wasser, Mangosaft und Tee bombardiert. Das war also besser als erster Klasse. Da wusste ich schon so, okay, ich fliege nach Indien. Der Segen ist da. Und das war toll, da haben wir außerhalb des Ashrams in einer Brahmanenfamilie gewohnt. Beide von Baba verheiratet und er war Professor am College. Und da habe ich über diesen Familienkontakt sehr viel über die indische Kultur gelernt, so wie das dann tatsächlich so da draußen ist, irgendwie so, weil Ashram ist ja nicht gleich Indien. Und die Darshan-Erlebnisse in Whitefield fand ich nicht so schön. Es war irgendwie so unruhig und die Straße nebenan und so, also ich habe mich da nicht so wohl gefühlt. Und hatte aber auch erst...
Da war Baba aber sehr viel dichter als hier in Prashanti, ne?
Ja, das haben auch alle gesagt, aber irgendwie so, er ist ganz oft nicht gekommen und irgendwie so, also das war, ich fand es nicht so schön. Also ich habe mich da nicht so irgendwie drauf einlassen können oder es hat irgendwie mich nicht so angestoßen. Und trotzdem hatte ich also eine sehr nette Begegnung, weil ich hatte mir beim Sport eine Gehirnerschütterung zugezogen und die war offensichtlich auch sehr schwer und das hatte mich dann tatsächlich auch mit meinem Studium ein bisschen beeinträchtigt. Weil ich hatte das Problem, ich hatte so eine Reklamseite Platon und als ich unten ankam, wusste ich nicht mehr, was ich oben gelesen hatte. Und da sagen mir viele, das geht Ihnen auch so ohne Gehirnerschütterung. Naja, und dann sozusagen, also habe ich meditiert und irgendwie hatte Kopfschmerzen und so weiter. Habe dann so von Baba nochmal so im Darshan, so im Vorbeigehen, in so einem Blick, habe ich dann irgendwie so nochmal den Hinweis gekriegt, ich sollte mir doch vielleicht ein anderes Hobby suchen, einen anderen Sport. Und dann sagte er irgendwie, sagte ich, aber was denn, ich mache gern Sport, ich bewege mich gerne und so. Und dann sagte er, mach Yoga. Und ich sagte, oh Gott. Also ich dachte, ne, ich sagte, oh Gott, Yoga, ist das nicht was für alte Männer und schwangere Frauen? Und er grinste und sagte, dann mach Kundalini-Yoga. Ich wusste, dass es Kundalini gibt und ich wusste, dass es Yoga gibt. Ich hatte noch nie von Kundalini-Yoga gehört. Naja, war ich wieder in Deutschland. 3 Wochen später ruft mich eine Bekannte an und sagt, ja, komm doch mal vorbei, da ist so ein Typ hier, der unterrichtet Kundalini-Yoga. Ja, und so bin ich dann quasi zum Kundalini-Yoga gekommen, was ich immer noch praktiziere und jetzt auch unterrichte. Auf Babas Geheiß. Und damit geht es mir sehr gut.
Kannst du irgendwas von Interviews erzählen oder noch andere Träume, irgendwas von Baba?
Also ich hatte, als ich damals in der ersten Reise hier war, hatte ich wirklich so das Gefühl, dass ich 24 Stunden am Tag mit ihm Kontakt habe. Also ich habe auch immer schlecht geschlafen. Das habe ich oft hier, dass ich nachts so zwischen 12 und 2 wach bin und quasi so meine Interviews mit ihm habe, irgendwie im inneren Raum. Das ist manchmal einfach nur Darshan, das ist manchmal kriege ich Informationen oder irgendwie so bestimmte Sachen. Und das hatte ich vom ersten Moment an eigentlich sehr stark. Und Inder haben mir immer wieder gesagt, ja, wenn er im Traum erschienen ist, dann hat er dich gerufen und alles ganz toll und so. Für mich war das irgendwie so alles völlig normal. Ich dachte irgendwie so, wo ist das irgendwie? Und erst später habe ich dann mitgekriegt, dass eben andere Leute irgendwie jahrelang versucht haben, hierher zu kommen und es klappt nicht. Also wenn es nicht dran ist, dann kann man irgendwie, also ne, dann irgendwie fällt ein Flieger aus oder das Visum geht nicht oder die Botschaft brennt ab oder ich habe keine Ahnung was. Also so dieses Demütige, dieses Wertschätzende irgendwie so, was hier eigentlich passiert, das kam bei mir eigentlich erst später. So, dass ich irgendwie so, dass man so realisiert, so was hier passiert und dass es eine Ehre ist und dass er also mich wirklich irgendwie so also mit Segen überschüttet hat. Und dass im Laufe der Zeit dann eben auch mehr und mehr mir Menschen dann gesagt haben, naja, also wenn du kein Interview hattest, dann brauchtest du es wahrscheinlich auch nicht. Ne, weil irgendwann, als die Interviews weniger wurden, also die privaten, war es ja ein bisschen so, dass, ich weiß nicht, ob es eine Rationalisierung ist, aber ich habe da mal drüber nachgedacht. Ich finde so, es kann gut sein, dass diejenigen, die nicht so einen inneren Draht zu ihm haben, dass die den äußeren Kontakt bekommen. Mit Interview, mit materialisierten Ketten und was weiß ich alles. So. Und wenn man das halt nicht braucht oder sich sozusagen anders mit ihm verbinden oder kommunizieren kann, dann braucht man das halt nicht. Ne? Weil wenn man sieht, wie Leute, die trotz Interviews sich von Baba wieder abgewendet haben oder trotzdem Chaos haben in ihrem Leben oder also ich weiß zum Beispiel der eine in meiner Gruppe, der damals mit war, der sagte, ein Interview, glaube ich, ich wäre gestorben, wenn mir das passiert wäre. Er sagt, deutsche Gruppe, er hat ein Interview gekriegt, alle gehen vor tausenden von Leuten in den Interviewraum, er als letzter und Baba guckt ihn an und sagt, stopp. Macht die Tür zu und er stand davor. Und dann musste er den ganzen Weg wieder zurück. Das hätte ich nicht ausgehalten. Und der aus Düsseldorf sagte, er hat ein Interview, hat er mal verschlafen. Er weiß, wie er reingegangen ist und er weiß, wie er rausgegangen ist. Was dazwischen passiert ist, keine Chance. Und da habe ich mir halt gesagt, auf solche Interviews würde ich gerne verzichten. So, von daher. Und ich habe dann auch irgendwann festgestellt, so, also wie Baba ja auch selber sagt, der Wunsch nach dem Interview ist eigentlich mehr so eine äußere Show, weil ich hatte alles, also alles, was ich von Baba brauchte, habe ich irgendwie gekriegt ohne Interview. So, ne? Augen zu, nach innen, so 2, 3 Gayatris und dann klappt es irgendwie. Ne? Ob das jetzt mein höheres Selbst ist oder Baba, da kann man jetzt drüber diskutieren, aber irgendwie so, die Form ist ja letzten Endes auch nur eine Hilfe, dass man sich auf seine eigene Weisheit oder das Universum oder wie auch immer man das nennen möchte, einschwingen kann. So, und von daher bin ich eigentlich zufrieden, dass ich kein Interview hatte. Swami, oh Swami, come to me, oh my Swami, Swami. Oh, Swami.
Come to me, oh my Swami, just to see your face, to look at your hair, to kiss your feet. Oh, I wish I were there, just to see your face, to look at your hair, to kiss your feet. Oh, I wish I were there, Swami. Oh, Swami, come to me, oh my Swami, Swami, oh Swami. Come to me, oh my Swami, I'm sitting here, thousands of miles away. My heart is crying to be with you today. I'm sitting here, thousands of miles away. My heart is crying to be with you today, Swami. Oh, Swami, come to me, oh my Swami, Swami, oh Swami. Come to me, oh my Swami, I'm looking at the clock, it's 3:30, you're giving darshan now, I wish you were walking by me. I'm looking at the clock, it's 3:30, you're giving darshan now, I wish you were walking by me, Swami. Oh, Swami, come to me, oh my Swami, Swami, oh Swami. Come to me, oh my Swami, Swami, oh Swami. Come to me, oh my Swami, just to see your face, to look at your hair, kiss your feet. Oh, I wish I were there.
Gibt's vielleicht dann noch irgendein Erlebnis, was du nie, nie, nie im Leben vergessen würdest?
Also, ja, bestimmt. Also das mit dem Vibhuti-Kügelchen da auf der Stirn, das war schon irgendwie einschneidend. Und also er hat mir zum Beispiel, als wir 98 in Whitefield waren, hat er mir dann also im Darshan auch gesagt, so, du kommst jetzt eine Zeit lang nicht. Und dann sage ich, oh, wie lange nicht? Und dann sagt er, das sage ich dir nicht, das macht dich traurig. Sagte ich, ich möchte es aber wissen. Da sagte er 10 Jahre. Da sagte ich, oh, jetzt bin ich traurig. Und er sagte, siehst du. Und es hat dann tatsächlich genau 9,5 Jahre gedauert, bis ich wieder hier war, dann in Prashanti. Und also eine Sache war interessant, meine Mutter wurde dann irgendwann sehr krank und er hat immer gesagt, bring mir deine Mutter. Und es hat nicht geklappt. Irgendwann war sie so krank, dass ich gesagt habe, ich kann nicht mit der nach Prash, das geht nicht, die ist dement und also, keine Chance. Ich habe damals hatte ich keine Ehefrau, die auf der weiblichen Seite mit ihr, also keine Chance. und so viel Gottvertrauen, dass ich einfach herkomme und dann denke, so, das geht schon irgendwie, hatte ich dann auch nicht. Das hat mir große Sorgen gemacht, weil Barbara hat sozusagen mich aufgefordert, bring mir deine Butter, und ich konnte nicht liefern. Wo ich dachte so, was soll das? Ja, und dann war meine Mutter irgendwann tot. Ich dachte, Mist, was hast du jetzt gemacht? So, und dann habe ich die Wolldecke, in der sie quasi gestorben ist, habe ich genommen und habe die mit nach Bashanti gebracht.
Aber deine Mutter wollte, wenn ich das richtig im Kopf habe, doch, als du das erste Mal gefahren bist, mit eigentlich, ne?
Ja.
Und warum hatte das nicht geklappt?
Sie konnte zu dem Zeitpunkt nicht, und irgendwie war auch der Punkt, dass ich sagte so, nee, ich guck mir das erstmal an. So. Ja, und also wie gesagt, mein Kumpel war auch nicht so begeistert, dass sie mitkommt, weil wir da noch nicht wussten, dass wir eine andere deutsche Gruppe haben mit mehreren Männern, Frauen, Kindern und so weiter. Also von daher, die ursprüngliche Reise hatten wir zwei alleine geplant. Und das andere kam dann erst später. Naja, dann war ich halt hier mit der Wolldecke und erster Darshan. Und Barbara guckt mich an und ich höre so ein, siehst du, geht doch. Und dann habe ich also wirklich eine Puja gemacht und die Wolldecke dann am Chitravati verbrannt und so weiter. Und Barbara hat mich also permanent damit gekriegt. Ich habe nur alte Menschen mit jungen Menschen gesehen. Also wie Männer ihre Väter, Frauen ihre Mütter. Also die ganze Reise war damit geprägt, dass ich irgendwie Kinder gesehen, also in Anführungszeichen Kinder gesehen habe, die sich um ihre alten Eltern kümmern. Und so hatte ich dann also eine sehr intensive Trauerarbeit. Also wirklich mehrmals am Tag, immer wieder. Das war schon spannend. Und dann auch diese ganzen Zitate, die mir dann in die Finger gekommen sind, von wegen irgendwie, ne, du musst deine Mutter ehren und deine Eltern und kümmere dich um deine Eltern und all diesen ganzen Kram. Weil ich in Deutschland halt sehr viel aufgegeben hatte, um mich um meine Mutter zu kümmern, weil ich ihre einzige Familie war. Und ganz viele Menschen natürlich gesagt haben, was machst du da, das ist deine Mutter, nimm das doch nicht so ernst. Und irgendwie symbiotische Beziehungen, Mutterkomplex und weiß ich, was die Leute mir da alles angedichtet haben, wo ich einfach gesagt habe, so nee, das ist meine karmische Pflicht, das ist meine Mutter. Erstens ist es meine Mutter und zweitens, wenn ich es nicht mache, dann macht es halt keiner. Das kommt auch noch dazu. Und das war schon eine große Belastung. Ja, und dann irgendwann so mit Demenz und so, das ist schon ein hartes Brot. Ja, und dann war sie halt hier.
Was ist Barbara für dich?
Ja, das ist eine interessante Frage. Also, das hat sich im Laufe der Zeit verändert. Also damals war er tatsächlich für mich so eine Art Meditationslehrer oder Meister oder irgendwie sowas, zu dem man irgendwie hingeht und lernt. Und er hat mich so ein bisschen gefoppt. Also ich gehe sehr gerne in den Mandir zur Meditation. Das ist eigentlich so meine Heimat. Ich sage mal, das ist mein Wohnzimmer.
Also nach dem Darshan.
Nach dem Darshan, genau, in diesem Sancto Sanctorum oder wie auch immer wir das nennen wollen. Da bin ich halt einfach sehr gerne und da meditiere ich und da habe ich sozusagen den dichtesten Kontakt zu ihm.
Auch den dichtesten Kontakt zu den anderen Menschen, ne? Da ist doch tierisch voll drin.
Nö, auf der Männerseite ist es nicht schlimmer wie zu Darshan-Zeiten, also irgendwie. Da war es draußen fast noch, wenn du also irgendwie ein Knie auf dem Knie hast und einen Fuß im Rücken und so weiter. Also die haben damals die Leute schon auch ziemlich gestapelt auf der Männerseite. Also das war schon. Und ich hatte also von Anfang an hatte ich halt so sehr interessante Shiva-Erfahrungen. Dann hatte ich immer Angst, weil ich irgendwo dieses Christliche im Hinterkopf hatte, so Shiva ist der Teufel und irgendwie. Also. Und dann habe ich also Jahre gebraucht, um Baba als Form zu akzeptieren. Und als ich ihn dann als Form akzeptiert hatte, das war glaube ich 2007, da sagte mir dann also in der Meditation, in dem Tempelinnersten, sagte mir so, jetzt lass die Form los und meditiere auf das Formlose. Und ich dachte so, ey, was soll das denn jetzt? So, von daher ist quasi mein Bild heute von Barbara, dass er ein Symbol, also eine Verkörperung des Allumfassenden oder Gott oder wie auch immer wir das nennen wollen, ist so. Also, dass ich quasi, anfangs auf meiner Reise war er mehr Person. Da war ich auf die Person und die Form fixiert. Und durch seine Führung, durch seine Lehre bin ich halt weg von der Form, wobei ich die Form immer noch toll finde. Ne? Also ich hab Bilder und irgendwie sowas. Also finde das auch nett, komme auch gerne her. Und wenn Leute sagen, ja, man muss gar nicht nach Bashanti. Nein, muss man nicht. Nur solange ich mich in meinem Wohnzimmer nicht so fühle wie im Inneren des Mandir, fahre ich her. Für mich ist das einfach ein Unterschied. Abgesehen davon bin ich gerne in Indien und finde das schön hier mit Kokosnuss und Mango und Papaya. Und
den Winter hier verbringen.
Ja, das auch. Also das ist auch nett, ja.
Thema Lehre hast du gerade angesprochen. Welche von Barbers Lehren ist denn für dich im Alltag die wichtigste?
Also meine Lieblingslehre von Barber ist Love all, serve all, also liebe alle, dienen alle, weil ich finde, dass sich die meisten anderen auch daraus ableiten. Und ich habe einfach im Laufe der Zeit für mich entschieden oder erfahren, dass das mit der Liebe tatsächlich der Grundstock ist.
Wie geht dir das mit der Liebe, liebe alle?
Naja, also ich möchte eine kurze Anekdote. Ich praktiziere so ein Heilsystem aus dem Kundalini-Yoga und unser Lehrer ist weltbekannter Heiler und irgendwie so. Und der hat uns irgendwann mal geschockt, indem er sagte, naja, ich mag nicht alle meine Patienten. Ich liebe sie, aber ich muss sie nicht mögen. Und da habe ich zum ersten Mal gesagt, dass ich sagte, wenn so ein großer spiritueller Mensch, wenn der eine Unterscheidung zwischen mögen und lieben macht, und das hat bei mir ganz viel in Gang gesetzt, wo ich gedacht habe, so nee, einige Menschen sind einfach schwierig. Die sind einfach bockig und zickig und aggressiv und irgendwie mühsam im Umgang. Und das hat nicht immer nur was mit mir zu tun. Und wenn man den Mensch als Menschen oder als Verkörperung Gottes oder sowas irgendwie akzeptiert und quasi liebt, heißt das ja nicht, dass man mit dem Händchen haltend irgendwie oder was weiß ich, sondern einfach nur diese Wertschätzung, heißt das ja nicht, dass man irgendwie sich blödsinniges Verhalten gefallen lassen muss. Es gibt ja auch das, was die Engländer oder was die Amerikaner als Tough Love bezeichnen. Also dass man auch sagt, so nee, das geht jetzt nicht und du hast Mist gemacht und so. Und hat Barber ja auch gemacht. Das war ja nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen. Also der hat den Leuten ja auch teilweise ganz schön die Leviten gelesen. Und das, finde ich, ist einfach so dieser Punkt, dass man einfach quasi auf so einem spirituellen oder philosophischen Niveau anerkennt, wir sind irgendwie alle im selben System. Wir gehören irgendwie alle zum selben Spiel, zum selben Komplex. Und ich komme mit dieser Formulierung, wir sind alle eins, immer nicht so gut klar. Weil gerade so in Kommunikationssituationen macht das einfach keinen Sinn. Wenn da 5 Leute im Raum sind, jeder hat eine eigene Meinung und dann kommt jemand und sagt, naja, wir sind ja alle eins. Ja, aber dann brauchen wir jetzt nicht weiter zu diskutieren. Dann sitzen wir und singen um und das war's. Und es ist nichts geklärt und nichts gelöst. Und deshalb finde ich so diese Einheit in der Vielfalt, hat Anil Kumar das gestern gesagt. Ne, sozusagen. Also viele, oder Barber, glaube ich, hat diese Metapher, viele Glühbirnen, aber ein Strom. So. Und das, finde ich, ist irgendwie so, gerade wenn man im Mandir sitzt und die machen dann am Ende der Bhajan das ganze Licht an und da sieht man so, viele Glühbirnen, aber es ist ein Strom. So, das finde ich so, eine sehr eingängige Sache. Und das ist dann so quasi mein Herzensanliegen. Ich habe Philosophie studiert, von daher finde ich natürlich also den Aspekt der Werte auch interessant. Dass man irgendwie so bei Werte oder Tugenden, würde man vielleicht auch sagen, in der westlichen Philosophie zumindest eine gewisse Rolle spielen. Und dass ich einfach finde, dass da sehr viel Potenzial für so ein menschliches Miteinander auf der Welt ist. Also diese universellen Werte. Also ich finde, Menschenrechte ist schon mal ein interessanter Aspekt. Aber Menschenrechte haben ja wenig mit Zusammensein und Zusammenleben und Kooperation und Kommunikation zu tun. Und ich finde, die Werte sind einfach ganz toll, universell einsetzbar, weil sie auch nichts mit Religion zu tun haben, nichts mit Glauben, nichts mit irgendwelchen Dogmen oder irgendwie sowas, sondern das können auch Physiker oder Mathematiker oder was weiß ich, irgendwelche Agnostiker können sagen, okay, also respektvoll miteinander umgehen, die Wahrheit sagen und so weiter. Das finde ich sehr eingängig und sehr unterstützenswert.
Shivaya, Shivaya Namah Om, Om Namah 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 Shivaya, Shivaya Namah Om, Om Sati Sai, Sai Baba, Om Sati Sai Sai Baba, Om Sati Sai, 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 Sai Baba, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.
Shivaya Namah Om, Om Namah Shivaya. Shivaya Namah Om, Om Namah Shivaya. Shivaya Namah Om, Om Namah Shivaya. Shivaya Namah Om, Sati Sai Sai Baba. Om Sati Sai Sai Baba. Om Sati Sai Sai Baba. Om Sati Sai Sai Baba. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.
Jetzt hat Baba ja seine physische Form verlassen. Vermisst du ihn manchmal?
Ja, die physische Form, ja, sicher. Also für mich ist es so, dass ich war 2011 hier und ich hatte ein Visum und Zeit, dass ich wollte eigentlich so lange bleiben, wie es geht. Und ich bin nach seinem Geburtstag irgendwie, ich weiß nicht, kurz vor Weihnachten oder so, bin ich hier angekommen. Und ersten Tag im Darshan heißt es, 17. März, 17. März, 17. März. Ich so, ja, was ist das 17. März? Ich wollte irgendwie also bis April bleiben, also bis ich die Hitze nicht mehr aushalte. Zweiten Tag im Darshan irgendwie, 17. März, 17. März, 17. März. Oder 15. ich weiß es gar nicht, jedenfalls. Und am dritten Tag habe ich dann gesagt, okay, ich buche. Und dann habe ich für dieses Datum meinen Rückflug gebucht. Dann war auch Ruhe. Und das war dann zwei Tage, bevor er ins Krankenhaus kam. Das heißt also quasi als letztes Geschenk hat er mich hier aus dem Chaos rausgeschickt, bevor die Welt stillsteht. Und das Interessante war, dass ich wusste, dass er geht. Also er hatte mir gesagt, dass er nicht mehr lange bleibt. Und also man sah ja auch, der Körper war irgendwie nicht mehr so fit. Und insofern hat es mich nicht überrascht. Also ich finde es eigentlich enorm, wie lange er das durchgehalten hat. So rein körperlich. Weil er ja gesagt hat, also er nimmt den Körper an mit allem, was dazugehört. Also mit Vergänglichkeit, mit allen Karma und was auch immer. Und von daher war es für mich eigentlich keine Überraschung für die meisten. Also gerade die Inder haben ihn ja sozusagen eigentlich mehr halten wollen, weil Puttaparthi sich natürlich auch Gedanken macht, was passiert, wenn er nicht mehr da ist und kommen die Leute dann und all sowas. Und natürlich habe ich getrauert, also wie quasi um einen geliebten Menschen, der geht. Aber meine innere Verbindung hat sich nicht verändert. Und als ich dann 2014, glaube ich, war ich dann wieder hier. Und ich bin in den Ashram gekommen und ich hatte das Gefühl, es ist, also ich spüre seine Präsenz stärker als vorher. So, wie er das ja auch selber mal gesagt hat, wenn er seinen Körper verlässt. Also ich verstehe nicht, wie Gott begrenzt sein kann durch einen Körper. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber er selber hat ja gesagt, wenn er seinen Körper verlässt und sozusagen den Sei-Geist freilässt, dann kann er irgendwie viel mehr tun. Und das merke ich irgendwie.
Du hast immer noch die Interviews mit ihm?
Ja, ich habe, also wie gesagt, die Interviews.
Was war denn jetzt das Letzte, was ihr gemeinsam besprochen habt?
Das Letzte, was wir besprochen haben, ist, dass ich jetzt wieder herkomme und ich habe so ein paar Projekte jetzt, die mich ein bisschen fordern, wo ich auch gesagt habe, so okay, da brauche ich so ein bisschen Unterstützung, aber er hat irgendwie abgenickt und dann klappt das auch irgendwie.
Ja, ich erinnere mich, du hast eine Schule, die ihr unterstützt, erzähl doch mal davon.
Das auch. Ja, also ich kenne jetzt Satish schon sehr lange und vor 10 Jahren, glaube ich, ging das los, dass wir hier so ein Projekt machen, dass wir in Schulen fahren, also in arme staatliche Schulen und Schulmaterialien verteilen. Und das ging damals los über einen Südafrikaner, der in dem Apartment neben mir wohnte. Der sagte, ach komm doch mit. Und ich hatte keine Ahnung, ich sage, ja, warum nicht? Und das waren so ein paar reiche Südafrikaner, die haben das gesponsert und das hat mich also irgendwie so bewegt, dass wir also wirklich in so einer Schule waren, irgendwie kein fließend Wasser, kein Strom und die Kids irgendwie alle mehr oder weniger sauber mit gescheitelten Haaren und so happy und trotzdem, also wie gesagt, wirklich so im Dreck sitzend. Und die Lehrer, die irgendwie mit nichts den Kindern irgendwas beibringen wollen. Und auch die Gehälter für Lehrer an staatlichen Schulen sind jetzt ja nicht so übermäßig, dass das jetzt der Traumjob ist für viele. Und das hat mich einfach sehr berührt, dass einfach sozusagen trotz aller Armut und allem Mangel an äußeren Materialien trotzdem so ein Engagement da ist von den Lehrern und auch von den Schülern. Also die gehen da richtig gerne hin, denen macht das Spaß. Und am Anfang war mir das so ein bisschen peinlich, weil ich dachte, man kommt hier als Westler hin und irgendwie so und schmeißt irgendwie mit Geld um sich, also mit damals noch relativ geringen Beträgen. Mittlerweile ist Indien ja also schon fast teuer geworden, ne? Also gerade die Lebensmittel hier in letzter Zeit, das ist ja Wahnsinn. Aber damals war halt wirklich, also da waren 100 Rupies noch richtig viel. Und da haben wir eben auch so Rucksäcke, also Schultaschen mit Oms Haram drauf. Und ich habe das erst nicht verstanden, weil ich dachte, naja, so ein Rucksack und so. Und dann hat mir das halt ein Inder erklärt, der sagte, naja, also erstmal sind so 100 oder 150 Rupies für so einen Rucksack, für so eine Bauernfamilie schon viel Geld. Und zweitens, und das ist eigentlich der springende Punkt, die gibt's nirgends. Das heißt, die müssten sich irgendwie eine Busfahrkarte, die müssten irgendwie nach Bangalore oder nach Anantapur oder in die nächstgrößere Stadt, um das Ding überhaupt zu kaufen. Das heißt, die müssten irgendwie einen Tag nicht arbeiten, die Busfahrkarte mit allem drum und dran, dann wird das ein Riesenprojekt. Und wir sind dann einfach hin und haben da Schultaschen mit irgendwie Bleistiften und Randiergummis und so weiter. Und
ich könnte mir auch vorstellen, dass das für die wirklich armen Kinder ein bisschen so ein Statussymbol ist, wie vielleicht bei uns Markenartikel, dass sie sich gewertschätzt fühlen.
Das ist der Punkt. Am Anfang war es mir ein bisschen unangenehm, weil ich dachte, mein Gott, wir greifen in deren Leben ein. Und Baba sagt immer, gib den Bettlern nichts und irgendwie mit dem Geld irgendwie so, ne, 50 Rupies für uns sind irgendwie, was weiß ich, 50 Cent oder was, und hier ist es irgendwie, was weiß ich, ein Wochenlohn oder irgendwie sowas. Nein, nicht ganz, aber ein Tageslohn, glaube ich. Und da verliert man so ein bisschen das Gefühl und auch die Preise in Buddha Party, also 2011, also es war ja verrückt, das hat ja irgendwie, wenn du aus dem Ashram rausgekommen bist, das hat ja alles 100 Rupies gekostet irgendwie. Also selbst die Taxifahrer, also die Rikscha-Fahrer wollten für 300 Meter irgendwie 100 Rupies haben. Und wenn du dann zu diesen wirklich armen Leuten fährst, die dann also wirklich nichts haben, weil sie es entweder sich nicht leisten können oder weil es tatsächlich auch nicht gibt. Das sind ja immer so zwei Aspekte. Und dann kommt man da an und gibt denen einfach Sachen, die Wertschätzung und auch, dass da jemand kommt. Also die sind dann ja auch so ein bisschen vergessen. Das war so der Punkt. Und das hat mich dann einfach so angefixt, dass also wirklich dann die Schulleiter und die Lehrer sich bedankt haben und irgendwie so, weil die natürlich mit den Kindern nicht arbeiten können, wenn die kein Geodreieck haben oder weiß ich was. Und es war auch nie das Gefühl, dass es nicht genug ist. Also die haben dann nicht gefragt, irgendwie könnt ihr uns nicht noch irgendwie Wasser und Strom bauen oder irgendwie sowas. Sondern wir sind dahin, es war ein Projekt, es war schön, die Kids haben Bhajans gesungen und also haben dann wirklich so geguckt und einen so angefasst, als hätten die noch nie einen Westler gesehen. Ne, so nach dem Motto so irgendwie, also ich weiß, ein kleines Mädchen hat mal so mit dem Zeigefinger so über meinen Handrücken gestrichen, um zu gucken, so ob die Farbe abgeht oder irgendwie. Also das ist wie im Film eigentlich. Total herzlich. Das ist einfach total, total schön. Und das ist auch so dieses Seva-Projekt so von Herz zu Erz, wo du einfach sagst, so, du tust was für die Leute und das Geld ist einfach völlig sekundär. So. Es geht wirklich nicht ums Geld. Das ist nur ein Austausch.
Fahrt ihr immer an die gleiche Schule?
Nein. Also insgesamt.
Also man kann dann gar nicht so die Entwicklung sehen, wie sich die Schule äußerlich zumindest weiterentwickelt.
Nee, wir sponsern ja auch nicht die Schule, sondern wir fahren dahin, geben den Kids irgendwie die Schulmaterialien und dann kommt die nächste Schule. So, und es gibt ja in der Region, also der Inder, der das hier macht, das ist auch ganz wichtig, dass man also einen lokalen Menschen hat, der mit den Leuten in ihrer Sprache reden kann, der weiß, wo wird geschummelt, wo ist echte Armut, all diesen. Weil, ich meine, Spenden abzocken ist hier ein Geschäftsmodell, das muss man einfach sagen. So. Und der ist da also auch ganz rigide, dass man einem sagt, das geht also per Klassenbuch, nicht, dass dann plötzlich am Tag der Vergabe doppelt so viele Schüler in der Schule sind und wenn die Lehrer Sachen für ihre Kinder haben wollen, die auf einer anderen Schule sind, dann sagen wir auch ganz knallhart, nee, sorry, machen wir nicht. Wenn nicht da ist, kriegt nichts, wir lassen da nichts liegen. Dass der Schulleiter das dann irgendwie verkauft oder also alles so, also wirklich ganz strikt indisch und das funktioniert auch.
Du hast gesagt, es macht Satish, das ist doch der Fotograf von Anil Kumar, oder irre ich mich?
Nee, Fotograf nicht, aber das ist der jetzt so seine Videos und so weiter macht. Und also die Webseite und Facebook und so weiter. Ja, genau.
Und also eine vertrauenswürdige Person, wollte ich damit sagen.
Absolut. Also ich kenne Satish jetzt also über 10 Jahre und habe also schon diverse Projekte mit ihm gemacht, auch andere Sachen, und habe, also wie gesagt, habe ihm so ein bisschen deutsches Projektmanagement beigebracht, sodass, wenn wir sagen, wir fahren um 9 los, dann fahren wir auch um 9 los und nicht um 11 und solche Sachen. Und deshalb hatten wir damals dann auch den Witz, dass er sagt, ja, ja, 9 o'clock German time. Ich sage, genau, 9 o'clock German time. Ja, weil das war, ich bin da einmal, wir wollten um 8 los, ich bin aufgestanden, habe auf Dashan verzichtet, habe dann bei so einem Straßenhändler irgendwie super leckeren Kaffee gekauft, und dann stand ich da vor so Tischladen mit 5 Kaffees, keiner war da um 8. Um 9 kam der Tisch, um 10 kamen die Südafrikaner, um 11 sind wir los, um 10 wollten wir in der Schule sein. Das sind so Sachen da. So.
Das hat sich nicht geändert bis heute.
Bei Satish schon. Also das war auch so eine Geschichte, wenn ein Inder sagt, no problem, Sir, dann weißt du immer, jetzt musst du dir Sorgen machen. Und nein, also das haben wir irgendwie auch ganz klar mit Transparenz und also mit Accounting. So, das ist einfach nur so. Und das Ziel ist eben, also es gibt hier 500 Schulen in der Region, und er möchte sozusagen an jede dieser Schulen, und wenn wir einmal durch sind, dann fangen wir halt vorne wieder an. So.
Danke, lieber Philipp.
Gerne, hat mir Spaß gemacht.
Sei da. I surrender to the love of sight flowing through my life. I surrender to the love of sight flowing through my life. I surrender. That surrender to the Lord is possible if you think about the Lord without a moment's break. He says that we can actually tie up the Lord with our devotion, our bhakti, and keep him a prisoner in our heart. I surrender to the love of Swami flowing through my life.
Ja, damit, liebe Hörerinnen und Hörer, ist eine Stunde leider schon wieder zu Ende. Wir waren heute bei Philipp von Dietlein. Falls Sie Fragen oder Informationen für uns haben, dann schreiben Sie uns. Unsere Adresse lautet info@radiosai.de. Im Namen des gesamten Teams verabschiedet sich am Mikrofon Ihre Evelyn Seliger.
I surrender to the love of Swami, flowing through my life. I surrender to the love of Swami flowing through my life. Swami says that in his previous incarnations he is the very same Rama and Krishna now alive as Bhagawan Sri Satya Sai Baba. I surrender to the love of Krishna flowing through my life. I surrender to the love of Krishna flowing through my life. I surrender to the love of Krishna flowing. Krishna flowing through my life. Swami has said that Rama came to bring back truth and righteousness to the planet. That was the purpose of his incarnation. And that Krishna came to bring peace and love back. But now all four are in danger of being dried up, and that's why the present avatar of Bhagawan Sri Satyasai has come to revive all four of these: truth, righteousness, peace, and love. All praise to Lord Sai. I surrender to the love of Sai, flowing through my life. I surrender to the love of Sai, flowing through my life. I surrender to the love of Shri, flowing through my life. I surrender to the love of Shri, flowing through my life. I surrender to said that Shirdi Baba came to lay the foundation for this present incarnation, Satyasai. That there would be a third incarnation where total peace would be prevalent in the world, Premasai. All praise to Lord Shirdi Sai Rama. Oh Lord Rama, you've come again to bring us back to you. I surrender to the Lord.